Willkommen beim Fernsehsessel. Schnappt euch ein kühles Getränk und den Snack eurer Wahl. Nehmt Platz, macht es euch schön bequem. Viel Spaß mit Marco, Fabian, Nenad und Kit. Viel Spaß im Fernsehsessel.
Ich begrüße euch zu einer neuen Ausgabe hier beim Fernsehsessel Podcast. Mit mir dabei der liebe Nenad. Hallo Nenad.
Servus Marco.
Nenad und ich haben heute ein kleines Film im Fokus für euch parat. Wir sprechen über Der Dialog bzw. The Conversation aus dem Jahr, jetzt lass mich lügen, ich habe das hier alles auf, aber ich finde das gerade nicht, 1974.
Korrekt, 50-jähriges Jubiläum.
50 Jahre ist der Film schon alt, Wahnsinn.
Und doch aktueller denn je, könnte man meinen.
Ja, Frage ist wirklich, ob der überhaupt jemals von der Thematik her altern wird oder so. Aber da kommen wir auf jeden Fall im Verlauf dieser Episode noch zu. Wie schon gesagt, der Film ist von Francis Ford Coppola. Ein nicht ganz unbekannter Regisseur und Drehbuchautor, möchte man sagen. Nenad, was sind so deine Berührungspunkte mit dem guten Francis?
Ui. Meine Berührungspunkte mit dem guten Francis. Mein allererster Berührungspunkt war, wie wahrscheinlich bei den meisten Menschen da draußen, natürlich mit der Party-Trilogie. In frühen Jahren, vergleichsweise frühen Jahren, das allererste Mal gesehen, da war ich so 15 herum, Pi mal Daumen. Wusste es vielleicht nicht ganz so zu schätzen wie heutzutage, aber habe es dennoch als, vor allem die ersten beiden Teile, als sehr, sehr gut abgespeichert gehabt und dann im Laufe der Jahre immer mal wieder gesehen. Vor 2 Jahren dann die Möglichkeit gehabt, im Kino alle 3 Teile hintereinander wegzusehen. Ich muss sagen, der 2. ist bei mir mittlerweile ein bisschen abgefallen. Der 1. Part ist weiterhin ein Meisterwerk. Den 3. Part muss ich sagen, ja, der wird oft ein bisschen gescholten. Ich persönlich finde es als Abschluss für Michael Corleone eigentlich okay. Aber natürlich kommt er nicht an die Klasse der ersten beiden Paten heran. Wie auch, da liegen 16 Jahre dazwischen. Coppola selber hat nicht unbedingt groß Bock gehabt, diesen Film mehr zu machen. Er hat eigentlich auch an sich keinen Bock gehabt, den 2. Paten zu machen. Aber durch den Kassenerfolg, den der 1. mit sich brachte, wurde ihm nahegelegt, hier komm, mach noch einen. Und wenn der dann wenn der dann so das reinspült, was wir uns versprechen, dann lassen wir die ab sofort freie Hand. So auch geschehen. Der Dialog, über den wir heute sprechen werden, habe ich vergleichsweise spät für mich entdeckt. Also da habe ich so etwas wie beispielsweise Apocalypse Now in der Redux-Fassung noch davor gesehen gehabt. Aber dann auch vor, lass mich nicht lügen, 7 Jahren vielleicht, 6, 7 Jahren, dann eben The Conversation gesehen und mich auch wirklich verliebt. Und warum das der Fall ist, wenn wir hier heute sprechen. Und ich meine, Coppola hat ja auch einen riesengroßen Familienstammbaum, ja. Wo sich auch einige Menschen jetzt mittlerweile in der Filmbranche wiedergefunden haben. Zum Glück, möchte man fast sagen. Auch wenn es Personen gibt, die vielleicht sich denken, ach, dieser Name, der hindert mich nur daran, da werde ich sonst vielleicht eher mit meinem Vorfahren verglichen und das möchte ich ja nicht.
Ah, okay. Ja. Ja, der Pate 1 bis 3 war, glaube ich, auch für mich so der erste Berührungspunkt mit Francis Ford Coppola. Wobei ich sagen muss, ich habe die halt in meiner Jugend gesehen, wo es dann halt auch so irgendwie halt Scarface irgendwie halt Thema war, also so diese ganze Zeitschiene, wo irgendwie der Gangsterfilm halt total präsent war. Und seitdem habe ich die halt aber nicht mehr geguckt. So, das heißt, ich habe den halt damals überhaupt nicht wertschätzen können so, also auch nicht als Meisterwerk irgendwie wahrgenommen. Das waren natürlich wunderbare Gangsterfilme halt oder Mafiafilme irgendwie, aber Ich glaube, wenn ich mir die jetzt heute, und ich habe mir auch vorgenommen, die jetzt tatsächlich nochmal wieder irgendwie zu sehen, dass ich die durchaus irgendwie mehr wertschätzen kann und auch ein bisschen, ja, weiß ich nicht, also halt vielleicht auch Coppola sehe, dann, wenn ich mir das angucke, weil mir ist das jetzt halt bei der Dialog durchaus schwer gefallen. Ich habe schon eine Handschrift erkannt irgendwie, aber ich habe halt keinen Vergleichswert. So, ne? Also ich hätte jetzt nicht sagen können, so, ja, ist klassisch Coppola, so. Das habe ich gelesen, so. Was ich, also alles, was ich gelesen habe, so, der Film ist halt Coppola, der Dialog. Und das will ich jetzt ergründen, weil ich sonst wirklich nur noch Bram Stokers Dracula gesehen habe. Und der ist halt auch schon ewig her, wo ich den gesehen habe, so, ne? Also das heißt, für mich war das jetzt so wirklich der erste Film, den ich wirklich so richtig wahrgenommen habe von Coppola. Und ich glaube, ich gehe da jetzt auch noch mal ein bisschen tiefer rein. Also auch Apocalypse Now habe ich halt auch noch nie gesehen. So, deswegen ist das jetzt, glaube ich, ein ganz guter Start tatsächlich so in diese Filmografie für mich jetzt von Francis Ford Coppola. Genau.
Ja, ne, wobei man sagen muss, dass das Drehbuch eigentlich zu der Dialog war schon lange, lange fertig. Also ich glaube, 68 hat er das schon beendet gehabt. Wie gesagt, der Film ist 74 erschienen, wie du schon richtig hier angedeutet hast. Davor kam eben der Pate und durch den Cash, den der Pate erzeugt hat, hat man ihm dann irgendwann gesagt von Paramount-Seite, okay, hier Auftragsarbeit erledigt, wenn du so möchtest, wir lassen dich hier freie Hand, ja, und du kannst dich künstlerisch ein bisschen verwirklichen, vielleicht so vergleichbar mit den Coen-Brüdern, die No Country for Old Men 2007 gemacht haben, dem man dann auch gesagt hat, hier, mach mal wieder irgendetwas, was so nach eurem Spirit geht, und plötzlich kommt so etwas wie A Serious Man raus 2009. Was ja ein sehr, sehr, sehr eigenes Indie-Werk ist, wenn man den so möchte. Und vielleicht vergleichbar nur eben 30 plus Jahre vorher war eben der Dialog, der ja, ja, man sieht Coppola da drinnen, verglichen mit all jenem, was er danach gemacht hat, nur das ist schon ein kameratechnisch, vor allem tontechnisch, tonschnitttechnisch ein sehr eigenes Machtwerk, okay, und was auch sehr mit den einzelnen Versatzteilen spielt.
Ah ja, okay. Ja, werde ich beobachten. Also was mir, also ich glaube, da können wir dann so langsam dann auch schon zum Film übergehen, weil du ja auch gesagt hast, so gerade irgendwie, was der Film auf der Tonebene macht. Ich glaube, wenn ich jetzt so ein vorgezogenes Fazit schon mal irgendwie ziehe, war das wirklich so das mit das Prägnanteste, so was ich irgendwie audiovisuell halt einfach irgendwie wahrnehmen konnte, weil das schon sehr, ja, auf der einen Seite natürlich sehr gewöhnungsbedürftig war, was da irgendwie abging irgendwie auf meinem Fernseher, aber auch durchaus sehr beeindruckend und so, weil vieles irgendwie tatsächlich total kohärent war mit dem, was ich gesehen habe, und auch generell, dass ich komplett halt einfach in diesen Handlungsverlauf irgendwie gemacht, also in diese Paranoia-Thriller, sag ich jetzt einfach mal, total harmonisch eingewoben hat, so, und das war schon richtig, richtig gut. Und ja, generell, also so als vorgezogenes Fazit, so generell richtig, richtig guter Film, also auch die reine Story, so dieses Paranoia-Thrillers möchte ich jetzt einfach mal so nennen, mit ganz vielen Elementen, und da gehen wir jetzt einmal tiefer rein. Und Nenad, erzähl doch mal, worum es in der Dialog so grob geht, damit wir uns da reinversetzen können nochmal.
Grob geht es um den Abhörspezialisten Harry Call, der einen Auftrag einer größeren, nicht genannten Firma erhält, dass er ein junges Paar belauschen soll, die sich am Union Square in San Francisco aufhalten und dort ja ihre Runden drehen, und all das, was jene sagen, soll er dann eben abhören und mit der Hilfe von verschiedensten Leuten, die er dann dort hat, Richtmikrofonen und der neuesten State-of-the-Art-Technik, die dann eben da war, die einzelnen Tonspuren eben zusammenmischen und die Störgeräusche herausfiltern und das fixfertige Material dann eben einen gewissen Director übergeben und dafür erhält er dann $15,000. Nur überkommen ihn dann so leichte moralische Zweifel, als er sich dann anhört, was denn tatsächlich gesprochen wird von diesen zwei jungen Herrschaften. Und ja, so kämpft er gegen seine eigenen Dämonen, würde ich es mal nennen, und seine eigene Besessenheit. Und wie das Ganze endet, werden wir vielleicht auch noch anteasen irgendwann gegen Ende dieser Episode.
Genau, sehr gut. Ja, wir haben ja schon gesagt, so diese Eröffnungssequenz ist ja im Prinzip dieses Abhören des jungen Pärchens. Und wir gehen da ja auch relativ, also da macht der Film ja auch eigentlich so gar nicht groß ein Bimbamborium drum. Also der Film geht 110 Minuten oder 109 Minuten. Aber wir gehen relativ schnell rein in diese Thematik, ne? Also wir haben halt Gene Hackman, der eben diesen Harry Call spielt, der sich das so angenommen hat und auch sein Team so rumherum hat, so unter anderem Stan, der gespielt wird von John Cazale, ist das richtig ausgesprochen? Bestimmt, ne?
Ja.
Und die versuchen halt, dieses Gespräch zu belauschen. Und du hast ja auch schon gesagt, er ist halt durchaus sehr irgendwie, ja, so ein kleiner Toningenieur, würde ich schon fast sagen, so, der wirklich irgendwie ein paar Gimmicks drauf hat, so, das sehen wir erst später, aber sie lassen sich halt ja nicht wirklich davon beeindrucken, dass eben dieses Pärchen dann bei der Musik spricht oder die ganze Zeit in Bewegung ist und sowas alles, denn wie gesagt, das lernen wir später irgendwie im Film halt einfach kennen, so, dass er halt ein wirklicher, ja, Spezialist irgendwie auf seinem Gebiet ist und da die ein oder anderen Apparaturen gebastelt hat, um eben halt dieses Gespräch aus mehreren Perspektiven aufzeichnen zu können, um dann halt dieses Gespräch reproduzieren zu können, so. Und da merkt man halt so ein bisschen, dass dieser Film halt 50 Jahre alt ist, dann durchaus, so, weil ich sag so, also gerade wenn ich es irgendwie mit den heutigen Sehgewohnheiten, also mir war es halt schon von vornherein klar, dass die halt das irgendwie so aufzeichnen aus verschiedenen Perspektiven und sich das dann so zurechtschneiden, wie sie es brauchen, so, und dann halt ein Gespräch halt entsteht. Das war jetzt aber natürlich vor 50 Jahren irgendwie noch nicht so das große Ding halt. Da war das schon irgendwie, keine Ahnung, CIA Masterclass oder was weiß ich. Also, und gerade irgendwie halt in Zeiten, weiß ich nicht, war da noch Zeiten des Kalten Krieges bestimmt, so, ne? Ich weiß das
ja,
gar nicht.
Natürlich.
Ja, voll mit drin, ne? War das halt eh so, glaube ich, von ganz vielen Menschen so diese paranoide Vorstellung, dass man einfach dauerhaft irgendwie unter Beobachtung steht oder abgehört wird und keine Ahnung was. Und so in dem Kontext ist das natürlich richtig, richtig gut, dass er sich auch diese Thematik so angenommen hat, so, ne? Wie gesagt, aus der heutigen Sicht merkt man halt leider dann schon irgendwie, dass das 50 Jahre alt ist, aber das will ich dem Film ja irgendwie auch gar nicht anlasten halt oder sowas, ne? Genau.
Ja. Was man sagen muss zur ersten Szene ist, wir beginnen ja mit einer riesengroßen Totalen, die ja diesen Union Square zeigt und einem sehr, sehr langsamen Kamerazoom, bis wir dann eben bei einen Pantomimen, der herumhampelt, ja, landen, der sich dann eben zu Gene Hackman begibt. Und im Prinzip ist das ja wirklich die einzige Totale, die man in diesem Film sieht. Alle weiteren Kameraeinstellungen, die man hat, da befinden wir uns immer mit Gene Hackman auf einer Augenhöhe und da sind wir immer bei ihm. Was auch bedeutet, dass all jene Informationen, die er hat, die haben wir auch gleichzeitig. Es gibt kaum oder eigentlich gar keine Szene, wo er nicht mit dabei ist. Sprich, wir haben keinen Wissensvorsprung. Und da ist eben diese eine Szene vielleicht so die große Ausnahme, dass wir vielleicht so ein bisschen miträtseln können, was geschieht hier überhaupt? Ja. Zu welcher Person wird sich diese Pantomime, der wirklich auffällig ist, ja, ja. Hinbegeben? Sollen wir ihm folgen? Sollen wir ihm nicht folgen? Und so weiter und so fort. Und alles Weitere, was dann eben geschieht, ich würde mal sagen, Harry Call ist jetzt kein typischer Held, er ist aber jetzt auch kein Anti-Held. Und ich würde deswegen auch sagen, dass die Story dieses Films treibt diesen Film nicht voran. Ja, nee. Also du hast zwar schon die Story gelobt und hervorgehoben, aber an sich ist das ja kein typischer Thriller. Ja, wir haben nicht gut gegen böse, wir haben nicht die typische Katharsis am Ende, nichts von alledem. Dieser Film lebt von der Stimmung. Und diese Stimmung treibt eben vor allem der technische Aspekt. Das haben wir in der Kamera, das haben wir im Schnitt und das haben wir im Ton. Und vor allem der Ton ist das, was mich so sehr abholt. Deswegen, falls ihr da draußen, liebe Menschen, euch diesen Film anschauen möchtet, schaut ihn euch unbedingt im Originalton an. Ich habe zwischendurch mal in die deutsche Tonspur hinein geschalten. Sie wirkt relativ flach und es ist sehr, sehr schwer zu unterscheiden, was sind Dialoge, was sind Hintergrundgeräusche und vor allem auch, was ist da denn am Tonband. Denn so viel kann ich mal vorwegnehmen, das Tonband wird immer und immer und immer wieder eingespielt und ist auch ein wichtiger Bestandteil dieses Films. Und das wird mit der Zeit einfach schwierig und deswegen bitte unbedingt im OV anschauen, weil das gibt diesen Filmen einen unheimlich großen Mehrwert. Und selbst wenn ihr vielleicht des Englischen nicht so gut mächtig seid, schaltet euch Untertitel an. Also ich hab eine DVD, die schon eine meiner allerersten DVDs ist, lustigerweise, zu der Dialog. Ey, ne, kauft euch die und falls ihr den Film irgendwo streamen könnt, kauft euch die und schaut euch in einem Original mit deutschen Untertiteln an. Denn, wie gesagt, der Ton ist wirklich ausschlaggebend. Ja? Mhm. Das hat ja auch Francis Ford Coppola in einem Interview, was ich heute erst gesehen habe, gemeint, dass er die Bildebene und die Tonebene so 50-50 sieht in einem Film.
Okay.
Bild funktioniert ohne Ton nicht und Ton funktioniert ohne Film nicht. Und lustigerweise ist der Ton um einiges billiger zu produzieren gewesen in der damaligen Zeit als das Bild. Und deswegen hat er all sein Augenmerk und all die Kohle, die er hatte im Budget, in den Ton hineingeworfen. Okay. Und das merkt man.
Ja, das merkt man auf jeden Fall. Also hatte ich ja auch schon gesagt, so, das ist halt so, also du hast es ja eben genauso gesagt, so wie ich, das ist halt so dieses prägnante Stück in diesem Film und das sticht halt total raus, also auch gerade in der Eröffnungssequenz, sag ich mal, wenn wir auf diesen Pantomimentypen halt runtergehen, so langsam, also da passiert ja ganz viel und dann auch in dieser Abhörgeschichte und das gebe ich dem Film, der ist da halt auch echt clever, dass er so dieses Vernuschelte dann halt ja auch immer wieder auch nachher später aufgreift, weil es ja dann, es ist halt vernuschelt, wir hören es nicht, genauso halt, das ist ja, was du auch gesagt hast, wir sind irgendwie auf Augenhöhe mit Call und kriegen auch nur das mit, was er mitkriegt. Das ist halt sowohl Kamera, also auf der Kameraebene, als auch eben auf der Tonebene ja genauso. Also wir verstehen ja auch zum Anfang nicht, was bespricht dieses junge Pärchen da? Das wird uns ja dann auch erst in dem Moment deutlich, als es halt eben Call dann sozusagen deutlich wird. So, ne? Und ich habe natürlich so Paranoia-Thriller gesagt, weil irgendwie, also so Genre ist halt schwierig, den Film irgendwie, glaube ich, so eindeutig zuzuordnen, so, ne? Aber ich wollte es halt mit diesem Paranoia so deutlich machen, weil darum geht es halt dann ja hauptsächlich.
Nee, es ist eindeutig ein Paranoia-Thriller. Es ist nur kein typischer Thriller, wie man heutzutage, wenn man einen Film in ein bestimmtes Genre hineinpressen würde, wäre das für heutige Standards kein Thriller.
Nein, nee, wäre es nicht. Also da fehlt halt doch schon die, auch irgendwo nachher der Thrill, der deutlichere Thrill. Ne? Versucht dann ja auch nochmal viel. Ich finde, manchmal hat er auch so ein bisschen, nachher noch so ein paar Horror-Elemente mit drin, die durchaus gelungen sind. Also das gebe ich dem Film definitiv auch. Und Das sind schon sehr interessante Genre-Elemente, die hier irgendwie Francis Ford Coppola mit verwendet, so. Und das ist schon richtig, also ja, gefällt mir richtig gut, so, ne? Nichtsdestotrotz muss ich sagen, ist der Film aber gerade dann nachher später, nachdem wir irgendwie, ne, also Cora geht ja nach dieser Abhörgeschichte dann ja auch, sag ich mal, zu sich und versucht das ja auch, das zu entschlüsseln, was da passiert ist und so weiter und so fort. Dann passiert, also gerade danach passiert natürlich auch noch vieles, aber einiges ist auch so, wabert dann auch teilweise so vor sich hin. Also da vermisse ich dann doch ein bisschen so diese Spannung, so, ne? Also ist dann teilweise sehr gezogen, so, ne? Also der hat dann immer wieder Elemente, ob das denn auch natürlich dann auf dieser Messe ist und gerade was nach der Messe passiert ist, finde ich noch mal deutlich interessanter als die Messe an sich. Aber so, da sind immer so wirklich so kleine Tiefs so drin, wo ich mit den heutigen Sehgewohnheiten doch schon dann vielleicht mit der Langeweile manchmal zu kämpfen gehabt habe. Also nicht wirklich krass Langeweile, aber wo ich dann sage, jetzt könnte mal wieder ein bisschen mehr Fahrt aufgenommen werden, so.
Ja, also dieser Film ist nur schwer zugänglich, wenn man den heutigen Sehgewohnheiten, die heutige Sehstandards ungefähr jetzt anwendet.
Ja.
Denn dadurch, dass dieser Film hochgradig charakterzentriert ist, erleben wir alles, was er eben erlebt. Und dieser leichte, aber stetige Verfall in seiner Psyche und der Paranoia, die sich in Harry Call aufmacht, geschieht ja nicht von jetzt auf gleich. Ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür. Ich nehme mal an, das wirst du nicht bemerkt haben, das ist mir jetzt nach wiederholten Szenen aufgefallen, ist das erste Mal, wenn wir in seine Wohnung kommen, das geschieht ja gleich nach der Abhöraktion, wo er seine Tür mit drei Schlössern direkt abgeschlossen hat und eine Flasche, was ist denn das, Shampoos, eine Flasche Wein dort von seiner Nachbarin hingestellt bekommen hat und die Alarmanlage eigentlich schon die ganze Zeit läuft, weil ja, niemand soll seine Wohnung betreten, ne? Er packt das Telefon ja tatsächlich heraus aus seiner Schublade, sprich, er hat einen Telefonanschluss, anders als er es allen anderen Menschen sagt, aber wo verbirgt er das Telefon? In der Schublade. Darauf will ich aber gar nicht hinaus. Wir haben ihn ja auch ganz kurz, wie er sich zu seinen Fenstern begibt und die Gardinen zur Seite schiebt.
Das habe ich gelesen.
Das sehen wir ja auf der gegenüberliegenden Straßenseite, wird ja mit so einem Baukran, mit so einer Abrissbirne, wird gerade angefangen, das bestehende Haus abzutragen. Und gegen Ende hin sehen wir dann einen riesengroßen Schutthaufen dort. Also das ganze Haus ist eigentlich komplett kaputt und eingestürzt. Und wenn man den so möchte, kann man das als Sinnbild für ihn sehen. Ja, dass er am Anfang schon eben dadurch, dass er, wie gesagt, sein Telefon versteckt und niemandem seine Nummer geben möchte, dass er sein Haus, auf seiner Haustür drei Schlösser hat, dass er da schon ein Grundmisstrauen hat in die Menschheit und so anfängt, vielleicht paranoid zu werden. Und am Ende, ja, kann man schon nachvollziehen, warum er so ist, wie er ist. Oder aber wir bekommen zumindest so mit, was in seinem Gedächtnis so, wie es zumindest aussieht in seinem Gedächtnis, nennen wir es einmal so.
Das mit dem Abriss, mit dieser Abrissbirne da, also wo dieses Ding ab, was ist das, Wohngebäude heißt das, so Haus, ich wollte nicht Haus sagen, Wohngebäude, halt da anfängt zu stürzen und dann halt dann später ja komplett irgendwie abgerissen ist, das habe ich gelesen und nee, beim Gucken ist es mir nicht aufgefallen. Aber ich glaube tatsächlich, dass dieser Film durchaus bei, also so einen Wiederschauwert hat, einfach um sich wirklich auf dann, also so wie ich wusste nicht zwingend, worauf will dieser Film dann im Endeffekt hinaus. Jetzt weiß ich's, das ist halt so ein, also wirklich, eigentlich begleiten wir ja Harry Call, Harry, ne? Ja, Harry, ich wollte gerade Henry sagen. Harry Call ja eigentlich dabei, wie er halt wirklich sich, also wie er fällt halt, ne? Also er ist im Prinzip ja auch dieses Gebäude dann, ne? Also wie er seinem Paranoia oder seiner paranoiden Gedanken halt hingibt, ja, oder so, und oder die ihn einholen so. Und ich glaube, wenn man sich wirklich den ganzen Film auf ihn halt komplett konzentriert und nicht diese ganzen Nebenschauplätze, was ich ja auch jetzt beim ersten Mal gucken durchaus irgendwie gemacht habe, hat man, glaube ich, noch mal mehr Spaß mit dem Film. Und kann das auch noch mal weitaus mehr irgendwie greifen, alles so. Weil dann hat man vielleicht nicht so diese Tiefpunkte in der Erzählung, dass man sagt so, jetzt langweilige ich mich hier gerade. Nee, weil da passiert nicht viel. Aber eigentlich müsste man es wahrscheinlich, sag ich mal, in Anführungszeichen genießen, um halt zu sehen, was passiert jetzt gerade auf dieser Ebene Harry Call. Nicht, was passiert auf der Ebene Film, sondern was passiert mit dem Charakter so oder mit der Figur. Ich glaube, das ist, glaube ich, deutlich sinnvoller, sich da wirklich auf ihn zu fokussieren. Also falls ihr da den Film nicht geguckt habt und jetzt trotzdem unseren Podcast lauscht und Lust auf den Film habt, dann versucht es vielleicht wirklich irgendwie konzentriert euch auf Gene Hackman. So, ich glaube, das könnte durchaus sinnvoller sein, als richtig, sich auf diese ganz vielen anderen Kleinigkeiten dazu konzentrieren.
Ja, wie gesagt, es ist eine Charakterstudie, von dem her, er steht im Fokus, die Story ist Mittel zum Zweck. Vielleicht ein bisschen mehr als Mittel zum Zweck, dafür ist sie schon zu gut, möchte ich sagen. Also es ist jetzt nicht etwas, was geschrieben wurde, einfach nur für einen Mülleimer. Aber das Faszinosum ist ganz klar er und sein psychisch-mentaler Verfall.
Ja, auf jeden Fall. Warum das ist, also falls ihr den Film noch nicht geguckt habt, macht's jetzt. Denn jetzt gehen wir so ein bisschen in das Spoiler-Territorium, weil diesen psychischen Verfall, den kann man durchaus nur wirklich irgendwie besprechen, wenn man halt erzählt, was in der Aufnahme war, was auch vielleicht eine Vorgeschichte er mitbringt und so weiter und so fort. Genau. Eben weil es ja darum geht, dass er ja, du hast es ja eingangs auch schon gesagt, er hat auf jeden Fall irgendwie ein moralisches Problem, weil was hören wir auf der Tonebene? Wir hören so auf der Tonebene, er würde uns umbringen, wenn er es könnte. So im Deutschen übersetzt. Und damit meint halt eben Harry Call, dass der Direktor sozusagen, wenn er eben das jetzt herausfindet, er sie umbringen könnte. Weil eventuell haben sie ein Verhältnis miteinander. Also nicht nur eventuell, sondern sie haben ein Verhältnis miteinander. Und darauf stellt er halt irgendwie ab. Dass das dann vielleicht doch ganz anders sein könnte, das erschließt sich dann natürlich erst zum Ende hin. Er ist auch ein sehr gottesfürchtiger Mensch. Also auch da plagen ihn so durchaus irgendwie ja, seine christlich-moralischen Wertvorstellungen dann auch nochmal wieder mit rein. Und so führt halt das eine zum anderen. Ebenso auch der Auftritt von, jetzt muss ich ganz kurz gucken, wie heißt der in dem Film, Martin Stead, der Assistent des Direktors, gespielt von einem sehr jungen Harrison Ford. Ich habe ihn.
Ein sehr junger Harrison Ford.
Ich habe ihn fast gar nicht erkannt. Ich habe ihn fast gar nicht erkannt. Also ich so, Mensch, ist das Harrison Ford? Ja, doch, ist er. Natürlich ist er das.
Der ja auch noch brillant dargestellt. Wirklich sehr, sehr gute Rolle für ihn.
Ja. Ne, der auch nochmal so seinen Teil dazu beiträgt, dass eben halt Harry Call durchaus irgendwie paranoid wird. Oder ich glaube, wenn du diesen Job machst, ich bin kein Psychologe oder so, aber ich glaube, wenn du so ein Spezialist für Abhörgeschichten bist, also das merkt man ja auch schon allein an seiner Wohnung, ne? Ich glaube, du hast so einen Grund. Ich glaube, dein Grundsatz ist so, du wirst abgehört. Oder, also, ich glaube, du bist so, im Grunde bist du eh paranoid. So, ne? Bloß das verschlimmert sich ja einfach nur noch extremer bei ihm, ne? Also, es ist ja wirklich so ein Strudel, aus dem er halt ja gar nicht rauskommt. Und seine ganze Umwelt tut ja eigentlich nur das dafür, dass es halt schlimmer wird, ne? Also, also es wird ja immer schlimmer, weil ganz viele Dinge passieren, die das dann verschlimmern. Sei es halt irgendwie diese Messe, wo er dann ja auch eben Martin Stett sieht, also Harrison Ford dann sieht und auch der Meinung ist, dass er irgendwie abgehört wird oder verfolgt wird. Und dann auch später noch nach der Messe halt, ne? Weil, wie gesagt, das fand ich ja wirklich tatsächlich auch nochmal sehr gut. Also auch Dialog, auf der Dialogebene auch nochmal richtig gut. Wir hatten dann ja den, auch diesen anderen Abhörspezialisten, der ja gerne wissen wollte, was war da los, wie hast du das gemacht, aber der halt auch wahnsinnig viel einfach wusste, was eigentlich vielleicht gar kein anderer hätte wissen können oder dürfen, so, ne? Und, ich sag mal, seine ganze Umwelt prägt ihn ja dann diesen ganzen Film über, dass er ja einfach nur noch paranoider wird. Und das fand ich tatsächlich äußerst gelungen, so möchte ich sagen.
Mhm. Ja, und vor allem, wenn eben diese Party bei ihm in seiner, ja, ist es ein Büro, im Prinzip ist es ein leerstehendes Lagerhaus.
Ja, das stimmt. Mhm.
Wo dann ja der andere Abhörspezialist und sein ehemaliger Gehilfe nenne ich ihn nochmal, ja, also ja. Stan, eben dargestellt von John Cazale, und die Mädels, die sie sich aufgerissen haben, dort sind und der Abwehrspezialist immer zu ihm geht und ihm ein bisschen etwas pitcht und hey, und wie hast du das gemacht? Du kannst dich an den Fall noch erinnern. Ja. Und er ihn permanent verfolgt und Harry Call einfach nur sich umdreht und geht und dann plötzlich hinter so einer, ja, wie nennt man das, hinter so einem welligen Glas verschwindet so quasi, dass er unkenntlich gemacht wird noch für uns. Das noch einmal symbolisieren soll, er möchte nichts preisgeben aus seinem Privatleben, er möchte nichts aus seiner Vergangenheit preisgeben, auch nicht aus seiner beruflichen Vergangenheit, denn auf die Frage hin, wie hast du das denn damals in New York gemacht, sagt er ja nichts, ja, das wird uns von eben dieser dritten Person alles erzählt. Und dass er dann eben ja moralische Probleme hat damit, das wird uns erst dann da in diesem Augenblick klar, ja, dass er ja wieder die Befürchtung hat, dass zwei Menschen hier zu Tode kommen und das aufgrund eines Arbeitsauftrags, den er entgegengenommen hat, eben genauso wie vor einigen Jahren damals in New York, wo ebenfalls jemand gestorben ist, jemand Unschuldiges unter anderem auch gestorben ist, weil er irgendetwas abgehört hat, ja, und er sich da jetzt nicht unbedingt reinwaschen kann und sagen, hey, ich habe meinen Job gemacht, ich habe jetzt diese Menschen nicht umgebracht, ja. Er hat seinen Teil geleistet, so sieht er es zumindest. Und deswegen ist er vielleicht auch so gottesfürchtig, ja. Er schnauzt ja beispielsweise auch John Cazale direkt am Anfang an, als er anfängt, hier Gottes Namen zu verunreinigen, ja. Oder auch am Ende dann, als er komplett gaga wird in seinem Schädel, das Letzte, was er auseinander nimmt, um zu gucken, ist denn hier eine Wanze versteckt, ist ja diese Kunststoff-Marien-Statue. Ja? Alles andere zerklöppelt er ja vorher eigentlich.
Ja.
Er geht ja auch zur Beichte und erzählt alles, ja, keine Ahnung, hier, ich habe dreimal den Namen Gottes gesagt und ich war seit 3 Wochen nicht mehr in der Kirche, um hier zu beichten und dieses und jenes. Ja, also man sieht schon, ihm ist das alles sehr, sehr wichtig.
Ja, auf jeden Fall. Also, wie gesagt, also diese Szene, also nach der Party halt da in diesem Lagerraum da, das ist wirklich irgendwie, das gibt uns halt ganz, ganz viel nochmal mit eben von Harry Call und seiner Arbeit und eben auch diese Moralfrage, die er sich dann halt eben stellt, weil da was passiert ist in der Vergangenheit. Nicht unerwähnt möchte ich aber auch noch lassen, wie sie zum Lagerhaus gefahren sind. Sie sind, glaube ich, zu siebt oder so in so einem kleinen amerikanischen, aber halt in so einem Camaro oder Ford Mustang oder so. Also viel größer ist das nicht. Also wie viele Leute passen da eigentlich rein? 5. Vier oder 5. Und die waren da zu 7 oder zu 8 da drin. Also das ist Respekt. Respekt.
Das waren noch die wilden 70er. Damals konnte man sowas noch machen.
Das stimmt. Das ist mir auf jeden Fall gleich aufgefallen. Das habe ich mir auch aufgeschrieben. Ich sage, warum? Warum fahren die da zu siebt oder so? Ich glaube, sieben waren es. Ich hatte mal nicht gezählt, aber gut.
Ist das deine deutsche Gründlichkeit? Erst einmal, dass du nachzählst, wie viele Menschen es sind, und zweitens, dass du sagst, warum haben sie sich nicht noch ein zweites Auto genommen? Ja. Warum konnten sie sich kein Taxi leisten?
Ja, Anzeigenhauptmeister hier. nein, aber es ist halt interessant. Er bleibt aber auch nicht allein auf der Party. Bei ihm bleibt eine Dame, mit der er auch eine wilde Nacht hat, vielleicht, vermutlich, würde ich mal sagen. Scheiße ist, dass sie halt die Bänder klaut. Eben auch, weil halt, wie gesagt, seine moralischen Vorstellungen da jetzt ja entgegengestanden haben. Er wollte dem Direktor diese Bänder nicht aushändigen, beziehungsweise nur persönlich, und dieses fand ja auch nicht statt, und umso mehr ist es in ihm gewachsen, dass er es eigentlich halt nicht ihm aushändigen möchte, und so wurde es jetzt letztlich geklaut. Ja, genau. Was dann passiert, Nenad? Dann kommt das schon mit dem, dann wird er angerufen, genau, von eben Martin Stett, der ihm sagt, dass jetzt der Director die Bänder hat, er sich sein Geld abholen kann.
Und er noch die letzten Fotos mitbringen sollte.
Ach ja, genau.
Vielleicht, ja. Vielleicht sollte man noch den Traum erwähnen, den er ja hat, während er mit der jungen Dame schläft. Mhm. Oder neben ihr schläft eigentlich. Mhm. Wo wir zum ersten Mal so ein bisschen sehen, dass er etwas Persönliches von sich preisgibt, das Privates von sich preisgibt, ja, wo er dieser, naja, 70er-Jahre-Nebel ihn umgibt, der für heutige Standards auch nicht sonderlich gut aussieht.
Nein.
Wo alles in so tiefkühlblauen Farben umwoben ist, wo er die junge Dame, die er abgehört hat, verfolgt und ihr entgegenschreit, bitte bleiben Sie doch mal stehen, ich möchte Ihnen noch alles Mögliche erzählen. Und ich war halb körperseitig gelähmt in meiner Kindheit und dann wurde maßgeregelt von meinem Vater und er ist dann ein Jahr später gestorben und das alles. Und in der Realität entzieht er sich ja dessen. Er kann ja nur in seinem Traum darüber sprechen. Ja,
mhm. Ja, ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, weil er hat ja niemanden im Prinzip, mit dem er irgendwie redet, ne? Also auch irgendwie halt seine Nachbarin, mit der er ja auch vermutlich, na nicht nur vermutlich, ich glaube, das ist relativ offensichtlich, halt auch eine intime Beziehung hat, also was für ihn halt intim bedeutet, halt wahrscheinlich nur Sex. Und sie versucht ihn ja auch, sag ich mal, inhaltlich vieles irgendwie aus seinem Privatleben zu entlocken oder so. Und da sagt er ja auch gar nichts so, ne? Sie fragt ihn ja ständig, ne, was arbeitest du überhaupt? Und pipapo, und er sagt ja gar nichts dazu eigentlich, ne? Mhm. Also er hat sie halt
fragt
niemanden,
ihn ja auch, ne? er hat ja Geburtstag gehabt, deswegen hat er ja auch von der Nachbarin den Wein geschenkt bekommen, wo er drauf stand, Happy Birthday hier zum 44. Geburtstag. Mhm. Und seine seine Liebschaft fragt ihn ja auch, wie alt bist du denn geworden? Und da entgegnet er ihr wiederum 42.
Mhm. Mhm. Ja, und ich glaube, auch das macht ja ganz, ganz viel mit einem Menschen, wenn du irgendwie nur alleine bist und dich überhaupt nicht irgendwem öffnen kannst und so weiter und so fort. So dass er ja wirklich so in sich zurückgezogen ist, und das tut ihm nicht gut. Und es tat ihm auch nicht gut, dass er dieses weiterverfolgt hat, ne? Also wie gesagt, er hat jetzt, sein Job ist ja eigentlich jetzt erledigt, aber er kennt ja die Tonbänder und er weiß, dieses Pärchen trifft sich halt in einem Hotel und dort mietet er sich halt auch mit ein, installiert halt auch irgendwie Mikrofone und alles pipapo und kriegt halt etwas mit, was er dann wiederum aber auch falsch interpretiert. Er kriegt mit, dass dort irgendwie eine Auseinandersetzung halt stattfindet in dem Hotelzimmer, wo eben dieses Pärchen ist und wo auch der Direktor ist. Und er vermutet, dass der Direktor das Pärchen umgebracht hat. Nach seinem nach dem Schock, geht er in das Hotelzimmer und findet erstmal nichts und dann findet er doch was im Klo. Blut.
Das ist richtig. Man könnte vielleicht sagen, das ist der Vorbote zu Shining gewesen, den wir da gesehen haben.
Ja.
Vielleicht sollten wir noch sagen, der Direktor, dargestellt von Robert Duvall, wir sehen ihn nur sehr, sehr kurz in zwei Szenen. Und in einer davon ist eine Leiche. Spoiler. auch so ein Stammgesicht eigentlich von Francis Ford Coppola, könnte man sagen. Ja, also spätestens da sieht man, dass seine Realität eigentlich nicht mehr so sein kann, wie sie ist. Dass das eigentlich mit der Wirklichkeit unter Anführungszeichen rein gar nichts mehr zu tun hat. Ja, also wenn er einmal die Toilettenspülung betätigt, dass so lange das Wasser fließt, dass es sich rot verfärbt und dass seine Schuhe quasi davon nass werden. Also ja, könnte man zweifeln, ob das wirklich so der Fall ist.
Und eben da kommen auch diese Suspense- und Horrorelemente auf jeden Fall nachher richtig doll rein in den Film, die ich wirklich ziemlich stark fand. So. Also die waren sehr gut einfach eingesetzt, also vom Timing her, und haben halt nicht nur was jetzt in Harry ausgelöst, sondern auch in mir. So. Und das muss auch erstmal einen Film schaffen. So. Und wie gesagt, der Film ist 50 Jahre alt. Ich glaube, das war damals schon noch mal ein krasserer Schockmoment für viele, als er vielleicht für mich heute war. So. Und eben dann halt dieser Twist, so. Wobei wir ja, Twist weiß ich nicht, aber also ich glaube, man konnte das auch schon von vornherein irgendwie vielleicht auch erahnen. Nicht der Direktor hat jemanden umgebracht, sondern er wurde eben umgebracht von dem Pärchen. Und wir kriegen halt mit, ja, diese Fehlinterpretation lag halt vor, ne? Das, was du ja schon gesagt hast, ich sehe hier gerade auch auf Wikipedia, dass es halt eben in der Betonung dieser Aufzeichnung war, ne? Dass diese Betonung hat die deutsche Synchronisation halt eben nicht, ne? In diesem Satz, er würde uns umbringen, wenn er könnte, er hat es halt irgendwie, ne, er würde uns umbringen, so interpretierend, während sie halt ihn ja eigentlich umbringen wollen. Und da war es halt irgendwie anders, anderweitig halt betont halt einfach. Genau, geschockt auf jeden Fall ist er davon, dass er jetzt irgendwie vielleicht doch folgenschweren Fehler begangen hat, indem er ihnen doch nicht irgendwie das Band vorher gegeben hat. Kriegt er aber einen Anruf von Martin Skett, er soll sich einfach nicht weiter einmischen und kriegt ein Tonband vorgespielt, in dem er halt Saxophon spielt. Ist ja eine große Leidenschaft. Das ist auch so eines der wenigen privaten Sachen, die wir von ihm irgendwie erleben, dass er scheinbar sehr gerne Saxophon spielt. Und das ist dann so dieser Schlussakt, wo er nochmal einfach so seiner Paranoia nachgibt und einfach komplett zerstört wird eigentlich. Möchte ich sagen.
Er nimmt seine komplette Bude auseinander. Man kann es ja nicht anders sagen.
Ja. Und so endet dieser Film dann. Er findet nichts. Hat seine ganze Bude auf den Kopf gestellt, geschmissen, alles rausgerissen, den ganzen Parkettboden, die ganzen Leisten, die Tapeten, alles kaputt. Sein ganzes Leben sozusagen für den Arsch. Wegen einer Entscheidung, die er getroffen hat. Ja.
Ja. Das ist gut zusammengefasst.
Ja. Ja. Ich finde, das Ende musste aber dann für mich auch so kommen, glaube ich. Ich weiß nicht, wie der Film jetzt dann, also alles andere hätte jetzt auch keinen Sinn gemacht. Also ich glaube, was uns, sag ich mal, Hollywood-Filme vielleicht dann heute erzählen viel, also gerade so diese Spionagesachen, dass da dann ja was dran war. Weißt du, wie ich meine? Mein Bauchgefühl sagt mir, ich darf dieses Pärchen nicht in Gefahr bringen, weil der Director ist halt böse. Also das ist ja auch so dieses klassische Klischee, was uns ja auch heute einfach oftmals irgendwie, ob das nun in irgendwelchen CIA-Serien sind oder in irgendwelchen Jack Reacher-Filmen oder keine Ahnung was, das ist ja nun mal so, ne? Das Bauchgefühl hat oft recht und ja, hier ist es halt nicht so und er ist dann halt nicht der Held, der dieses Pärchen gerettet hat, sondern der eigentlich schon wieder der gefallene Typ ist und dann halt so sein ganzes Leben, also für ihn ist das ja so eine Selbstgeißelung dann auch, dass er verloren, also er hat halt verloren und sieht halt so diese Technik, die ihn ausgezeichnet hat, wird jetzt auch noch gegen ihn irgendwie selber verwendet und er kommt damit ja auch gar nicht klar und so und wenn man es so nimmt, ist es halt ja mal kein Happy End, so, weil es gibt auch Filme ohne Happy End, was ich total gut jetzt an dem Film fand, ne? Und nee, das habe ich jetzt vergessen. Also da habe ich jetzt den Faden verloren, was ich noch sagen wollte. Auf jeden Fall ist es kein Happy End und das finde ich tatsächlich sehr, sehr gut.
Es ist konsequent.
Ja, konsequent.
So könnte man es.
Ja.
So könnte man es auf den Punkt bringen. Und ich würde dir eigentlich beipflichten zu allem, was du gesagt hast, was das Finale dieses Films betrifft. Es ist für mich eigentlich der perfekte Schlussakt zu all dem, was erzählt wird. Ja. Wir haben uns auf eine Reise begeben mit Gene Hackmans Figur und es war eigentlich klar, wo diese Reise enden wird. Ja, dass es eben, ja, er komplett am Boden, noch einmal am Ende versinnbildlicht, wo er sich ja tatsächlich in der hinterletzten Ecke am Boden befindet und sich hinsetzt. Und dann das Einzige, was er dann tatsächlich noch hat von sich oder für sich, was ihm keiner mehr nehmen kann, ist eben sein Saxophon und ist eben seine Musik.
Ich könnte mir vorstellen, hätte er das Saxophon kaputt gemacht, hätte er die Wanze gefunden.
Sehr gut möglich, ja.
Das habe ich mir so
oder
gedacht.
Oder man geht in die andere Richtung und sagt, du bildest jetzt alles ein, es hat niemals einen Anruf gegeben, sich hat nie jemand kontaktiert, es war alles so geplant von vorne bis hinten, Martin Stett hat das alles eingerichtet, deswegen hat er auch sie überlebt und nicht Robert Duvall. Du brauchst dich hier keine Sorgen mehr machen, alles ist erledigt, die lassen sowieso die Finger von dir, weil du hast deinen Part beigetragen. Wir geben uns die Hand und sagen auf Wiedersehen, wir hören nie wieder mehr voneinander. Aber das, ja, passt eben so nicht dazu in diese Zeit. Man muss ja auch sagen, der Film kam 1974 raus und dieser Film ist ja auch unheimlich gefloppt. Und das hat auch ein Stück weit damit zu tun, kann ich mir zumindest vorstellen, mit der Watergate-Affäre. Die ja zwei Jahre vorher war. Oder drei Jahre vorher war, ich bin mir gar nicht mehr sicher. Auf jeden Fall war das noch Anfang der 70er. Und die Leute waren irgendwie auch überdrüssig dieser Spionage-Abhör-Dinge und der Paranoia, die diese Art mit sich bringt, dass sie jetzt nicht unbedingt gesagt hat, juhu, geil, das möchten wir haben. Oder aber das Publikum war für diesen Film im Speziellen noch nicht bereit, weil eben eine sehr persönliche Geschichte gezeigt wird, aber jetzt nicht unbedingt deswegen, sondern weil wir einfach nichts wissen außerhalb der Welt von Harry Call. Rein gar nichts. Ja, wir wissen nicht, was passiert mit dem jungen Pärchen am Ende, kommen die am Ende zusammen oder war das auch nur von ihr so quasi, dass ihr Freund da mitgewirkt hat, dass sie ihn quasi ausgenutzt hat, damit sie jetzt in die Firmenspitze gelangt. Vielleicht ist sie ja sogar mit Harrison Ford zusammen und die haben gemeinsam einen Komplott geplant und er stirbt dann auch. Wo kommt der Auftrag her? Was passiert jetzt in weiterer Folge mit Harry Call? Wird er sich zurückziehen? Wird er sich das Leben nehmen? Wird er vielleicht wieder in eine andere Stadt umziehen? All solche Sachen. Ja, es bleiben unheimlich viele unbeantwortete Fragen. Und ich glaube, das hinterlässt so einen Faden, leicht faden Beigeschmack bei den meisten Zuschauern.
Mhm. Nee, das stimmt schon. Also jetzt, wo du das halt auch nochmal sagst, der Film lässt wirklich viel irgendwie Interpretationsspielraum noch so danach und auch generell halt um die Figur von Gene Hackman halt herum. So, also so wie du sagst, so, ne, bildet er sich das ein, wie auch immer. Also das stimmt schon. Ich glaube, da kann man ganz, ganz viel irgendwie auch nochmal rein interpretieren und das zeichnet den Film, glaube ich, dann auch nochmal deutlich stärker aus, als ich ihn dann vielleicht jetzt wahrgenommen habe. Ja. Ich habe tatsächlich nur noch eine Sache zum Film, die nicht mal wirklich zwingend zum Film gehört. Der Film wird ja irgendwie ganz, ganz viel, also was ich so jetzt gelesen habe, ganz, ganz viel verglichen mit einem Film von Michelangelo Antonionis, Blow Up. Da geht es dann nicht um einen Abhörspezialisten, sondern um einen Fotografen. Hast du diesen Film gesehen?
Leider noch nicht.
Leider dann. Nicht, okay. Gut, dann kann ich, dann ist das so. Ich auch nicht, aber also da gibt es ja ganz, ganz viel auch, was jetzt irgendwie viel Kritik im Vorfeld ja schon, dass das ja nur irgendwie ein Abklatsch von irgendwie Blow Up war oder ist und keine Ahnung was, ist mir erstmal tatsächlich tendenziell total egal, weil ich den Film ja dann auch so gucke, wie ich ihn sehe, so. Und da fand ich ihn halt jetzt wirklich tatsächlich, also bewertet hätte ich ihn jetzt irgendwie vor dem Gespräch jetzt, Nenad, hätte ich ihn, glaube ich, weiß ich nicht, 3,5 oder 4 Sterne gegeben. Jetzt ist er aber durch eben dieses Gespräch nochmal irgendwie, ist halt deine Perspektive nochmal mit reingekommen. Und ganz, ganz viele Dinge, die ich irgendwie gar nicht so gesehen oder gar nicht so betrachtet habe. Also das wirkt halt gerade noch ein bisschen bei mir. Ich habe den Film vorgestern gesehen, wo ich sage, ja, der könnte vielleicht nochmal einen halben Stern höher gehen. Jetzt so durch dieses Gespräch so. Doch, doch.
Also, das freut mich sehr zu hören. Ja. Mir war nicht bewusst, dass ich diese Superkraft besitze.
Doch, hast du tatsächlich Körper gehabt. In diesem Film auf jeden Fall.
Dann freut es mich, dass unser Austausch und unser Dialog dir vielleicht einige Fragen beantworten konnte oder ich dich auf die gute Seite der Macht bringen konnte. Ich würde mir wünschen, dass ich das beim Fabian öfter hinbekommen das würde, stimmt. Aber hey, man kann nicht alles haben.
Das stimmt.
Eine letzte Frage hätte ich an dich noch, ja. Marco. Nein, es war ja für dich das erste Mal, dass du diesen Film gesehen hast, hast du ja gesagt. Was würdest du denn meinen, wem könnte man diesen Film empfehlen? Dass man sagt, okay, ich habe vielleicht ein Interesse an Filmen, vielleicht auch ein Interesse, mich tiefer in die Filmgeschichte hineinzutauchen und hineinzugraben. Würdest du denn sagen, beispielsweise, dieser Film ist etwas für Fabian. Würde er Gefallen daran finden? Weil ich beispielsweise habe auch nicht gedacht, so viel kann ich mal sagen, ich habe nachgeschaut bei Letterboxd, Kit hat dem Film 4 Sterne gegeben. Und ich hätte es wirklich nicht erwartet. Bei dir war ich mir relativ sicher, dass er dir gefallen wird. Aber bei Kit hätte ich mir gedacht, ich kann mir schon vorstellen, dass er schnarcht und sagt, nee, Alter, was hast du mir da für eine Scheiße angedreht?
Bei Fabian ist halt, glaube ich, könnte tatsächlich so ein Hit-and-oder-Miss-Ding sein. Ich glaube aber tatsächlich, dass Fabian der auch gefallen könnte. Einfach vielleicht auch dem geschuldet, weil Fabian jetzt auch hier und da mit mir ja auch ein bisschen Genre-Filme guckt. Und ich denke schon, dass er vieles, was da passiert, auch wertschätzen könnte. So, gerade was irgendwie auf der Tonebene dann auch nochmal passiert, so was jetzt nicht zwingend irgendwie mit vielleicht schlechten Horrorfilmen zu tun hat, die wir dann hier und da auch mal besprechen, aber es hat ja durchaus auch irgendwie trifft halt irgendwie einen Punkt, so. Und ja, und der ist halt tatsächlich halt so gerade so diese Paranoia-Sache, so die ist schon tatsächlich sehr, sehr gut. Wenn ich jetzt überlege an die letzte Hausaufgabe, den Film mochte ich ja tatsächlich ziemlich gerne, also die Hausaufgabe, die ich aufgegeben habe, da ist das ja ähnlich, dass unser Protagonist ja auch in so einen Strudel aus Scheiße einfach gerät und das war dem Fabian zu billig, also zu dumm und also nicht glaubwürdig
genug. Es war ihm einfach zu viel, was ich rausgehört habe.
Ja, genau, das, ja. Und ich finde, gerade wenn ich jetzt das dann auch vergleiche, muss ich sagen, das ist ja, was ich auch gesagt habe, so der Film tut halt, also die ganze Umwelt des Films tut halt einfach auch alles dafür, dass er jetzt so paranoid wird. Ich glaube, das steckt so generell in seinem ganzen Charakter, in seinem ganzen Wesen, dass er einfach eine Grundparanoidität, ist das das richtige Wort dazu, bestimmt, einfach hat. Ich glaube, das ist greifbarer einfach, das ist realistischer, das ist nahbarer, so um das zu verstehen und zu greifen. Und ich glaube, deswegen könnte ich mir vorstellen, dass Fabian den ähnlich gut bewerten würde wie ich oder wie du oder wie Kit. Ja. Ich glaube, das könnte uns allen vier gefallen, dieser Film. Ja.
Cool. Wäre einer von wenigen Filmen, aber cool.
Ja, ja. Also Fabian, falls du den Podcast hörst, hör den Film an. Guck den Film an, damit wir wissen, wie du den findest. So nämlich. Ja. Und ihr da draußen, guckt ihn auch an, falls ihr ihn noch nicht gesehen habt und bis hierhin gehört habt. Oder falls ihr ihn gesehen habt und vieles nicht mehr mitgeschnitten habt oder gar nicht greifen konntet, so wie ich, guckt den Film nochmal.
Genau. Grüße gehen raus an Erik, unser heißgeliebtes Filmhörnchen. Der hat dem Film nämlich auf Letterboxd nur 3 Sterne gegeben.
Stimmt, habe ich auch gesehen, ja. Ja, generell relativ hoch bewertet, auch in meiner Bubble dort. Also ganz, ganz viele irgendwie mit 4, 4,5, vereinzelt sogar 5 mit Herz. Also habe ich auch schon gesehen. Also so ganz oben reihe ich mich nicht ein. Aber wie gesagt, ich glaube, eine 4 wird es safe jetzt auch auf jeden Fall werden. Und bin tatsächlich sehr überzeugt davon und bin gespannt, was eine Neusichtung der Pate-Trilogie in mir auslösen wird. Ja.
Da bin ich tatsächlich auch sehr gespannt darauf. Also wenn du dann mal darüber berichten wirst, hoffentlich demnächst. Ich kann es wirklich kaum erwarten, was du jetzt sagen wirst nach über einem Jahrzehnt wahrscheinlich Abstand.
Ja, ein Jahrzehnt ist es auf jeden Fall her, genau. Ja. Ninad, hast du noch was auf dem Herzen?
Nö, eigentlich nicht. Ich würde nur sagen, ich freue mich schon auf die nächste Folge. Dann wird die Hausaufgabe abgefragt, die, lieber Fabian, ne, falls du uns hier zuhörst, und ich hoffe, das tust du, ich mir jetzt leihen muss, weil du mich angelogen hast. Harry und Sally ist nämlich nicht im Prime-Angebot. Der ist nämlich gar nirgendwo zu streamen. Und jetzt muss ich 4 meiner hart verdienten Euro ausgeben.
Das machen wir doch gerne.
Natürlich. Alles für den Podcast, alles für den Club.
Genau. So ungefähr. Wie hieß er, der Hausmeister Krause, genau. Einst sein Dackel gelobt hat, loben wir unseren Podcast in die Höhe. Wir haben jetzt eine knackige Stunde. Ninad, es war mir ein Vergnügen. Euch da draußen war es hoffentlich auch ein Vergnügen. Und ich verabschiede mich. Wir hören uns in der nächsten Woche mit der Hausaufgabe Harry and Sally. Bis dann. Ciao.
Bis dann. Ciao, ciao.